Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Ja, die Kunst der Kaufpreisaufteilung. Soll man denn den Kaufpreis einer Immobilie bereits im notariellen Kaufvertrag in Grund und Boden und Gebäude splitten? Ja, auf jeden Fall, das musst du machen, denn da bist du noch so ein bisschen Herr des Verfahrens, da kannst du es dem Finanzamt auch noch etwas vorgeben, denn es ist wirklich so, wenn du jetzt Eigennutzer bist, ist es egal, weil das ist eine reine steuerliche Sache, ja? Und du kannst ja nur den Gebäudeanteil abschreiben, aber nicht den Grund und Boden. Deshalb ist es wichtig für Kapitalanleger, egal ob du jetzt ein Mehrfamilienhaus kaufst oder eine Wohnung, dass der Gebäudeanteil so hoch wie möglich ist. Deshalb macht man sich auch die ganze Mühe. Wir haben ja vom BFM diese Excel-Tabelle hatten wir und die gehen da schon danach, aber es ist nicht mehr Pflicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das unbedingt hernehmen muss. Das Problem ist, das könnte nächstes Jahr kommen, sage ich mal. Und zwar ab 27 ist geplant, es gibt einen neuen Paragraphen, den 9b der Einkommensteuerdurchführungsverordnung, also kein Gesetz, sondern eine Verordnung. Und da soll es zur Pflicht werden, dass man bereits im Notarvertrag die Aufteilung macht von Grund und Boden und vom Gebäude. Und zwar nach, und das ist eben der Hammer, diese Vorgaben nach der Immobilienwertermittlungsverordnung, also der Immowert V. Und wenn du davon abweichen möchtest, dann brauchst du zwingend einen öffentlich bestellt und vereidigten Gutachter, der eine Vorortbesichtigung gemacht hat und das dir bescheinigt, dass du abweichen möchtest. Das ist in meinen Augen der absolute Hammer. Also das, finde ich, geht gar nicht. Da stellt sich eine Verordnung tatsächlich über das Gesetz, was wirklich ein Hammer ist. In meinen Augen ist es sogar verfassungswidrig, denn eigentlich ist ja diese Vertragsfreiheit ist ja garantiert. Ja? Also ist ja sogar im Grundgesetz drin. Das heißt, wir können ja Verträge abschließen und da können wir auch diese Vertragsgegenstände frei bestimmen und also wenn sie es nicht gegen geltendes Recht verstoßen, das ist ja ganz klar, oder gegen gute Sitten oder sonstige Verbote. Aber ansonsten ist es uns erlaubt, Steuern zu sparen. Ja, also wir werden nicht gezwungen, irgendwelchen Verordnungen zu folgen, sondern uns ist es erlaubt, Steuern zu sparen und uns ist es erlaubt, Verträge selbst zu gestalten. Sollte das kommen, dann bin ich davon überzeugt, dass das bis vors Bundesfinanzgericht gehen wird. Denn das wird sich niemand gefallen lassen. Sagen wir mal, du hast dann Kosten, wenn du jetzt heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter nimmst für ein Mehrfamilienhaus, dann hast du Kosten von ca. 5.000 Euro. Ich meine, das kommt noch on top, der schmälert. Auch das schmälert deine Rendite. Dazu kommt, die sind jetzt schon überlastet. Ja? Du kriegst jetzt schon kaum einen Termin. Und das Ganze wird sich dann noch verschärfen. Jetzt momentan, also diese Excel-Tabelle, die gibt es ja schon und man sollte es ja nach dem machen. Sagen wir mal, du hast ein Mehrfamilienhaus, dann machst du es nach einem Ertragswertverfahren. Besonders unangenehm dann, wenn du eine Underrent hast, weil diese Abzinsung, die spiegelt halt auch nicht so richtig das wahre Leben wieder. Es ist halt letztendlich dann doch auch ein theoretisches Modell. Ein ganz praktisches Beispiel: Wir haben jetzt ein Mehrfamilienhaus verkauft und haben da eine Aufteilung gemacht. Und da war es noch so, da ist ein Recht von Dritten drauf. Ja? Also auf diesem Grund und Boden lastet eine Last, und zwar ein Wege- und Leitungsrecht. Und es ist so gestaltet, dass das in meinen Augen zu 100% nicht nutzbar ist. Beziehungsweise, falsch, ich habe das mit Null angesetzt, tatsächlich, so muss ich sagen, weil diese Strecke, die muss immer zwingend freigehalten werden, die kann tatsächlich das dienende Grundstück, kann das überhaupt nicht anderweitig verwerten und bräuchte das aber nicht, diese eine Durchfahrt. Also wir schauen jetzt mal, was da rauskommt, denn das ist auch ein Haus mit einer unglaublichen Underrent. Und so haben wir noch einigermaßen das Verhältnis hinbekommen zwischen Grund und Boden und Gebäude. Also das ist eine klare Rechnung, um Gottes Willen, das ist kein Betrug oder sonst irgendwas, sondern das ist eine ganz klare Rechnung, aber die ist eben ein bisschen anders aufgebaut, aber sehr gut begründbar. Jetzt im Moment haben wir das noch so, es muss halt gut begründbar sein, aber du bist nicht gezwungen, dass du das nach der Immowertv machst. Wichtig ist, dass du dann auch so kleine Fallstricke beachtest. Also sagen wir mal, du bist ziemlich weit weg vom Bodenrichtwert insgesamt. Ja? Da wird das Finanzamt meistens schon hellhörig. Und wenn du jetzt dann noch vielleicht mehr oder minder Quadratmeter angibst beim Verkauf, manchmal muss jetzt erstmal was abgemessen werden und da kommt der eine oder andere Quadratmeter raus, den man immer noch zu bezahlen hat oder wo man das Geld oder Käufer das Geld wieder zurückgibt, dann bitte achte genau auf den Preis. Da kannst du dann nicht hergehen und kannst den Preis, den Quadratmeterpreis zum Beispiel vom Bodenrichtwert nehmen, sondern du musst den errechneten Preis nehmen, weil ansonsten kommt sofort das Finanzamt auf dich zu und sagt, ja, Moment mal, wieso haben Sie da bei der großen Fläche einen so niedrigen Wert angesetzt und für den einzelnen Quadratmeter mehr oder minder Wert einen so hohen? Also da kommt es hundertprozentig zu Fragen. Und nochmal, du musst es begründen. Bodenrichtwert ist ja immer über ein Gebiet. Ja, das heißt ja, das eine Grundstück, das da vorne bei der Straße links oben ist, hat vielleicht ganz andere Voraussetzungen als das du es gerade gekauft hast. Das eine ist vielleicht viereckig und wunderschön und kann auch extrem gut genutzt werden. Das du gekauft hast, ist ganz verwinkelt und eben nicht so günstig. Und da gibt es eben auch Zu- und Abschläge oder wegen der Lautstärke. Also, oder du hast eine Hanglage und so weiter. Also es gibt verschiedene Parameter, die den Bodenrichtwert verändern können. Und wie gesagt, das kannst du eigentlich alles momentan gut begründen. Und ich habe mal den Spaß gemacht und habe mal geguckt, wie ist es, wenn ich jetzt nach dieser Excel-Tabelle vorgehe, die jetzt eben von den BMF kommt, oder wenn wir das machen. Und da gab es immer eine gehörige Diskrepanz. Das ist natürlich nicht so toll. Deswegen, auch das ist ein Argument dafür, dass du heuer noch kaufen sollst. Heuer bist du ein bisschen Herr des Verfahrens und kannst es noch ein bisschen selber bestimmen. Nächstes Jahr, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so schlimm kommen wird. Das ist jetzt so ähnlich wie mit der Restnutzungsdauer. Ja? Da war ja auch ein Wahnsinnsbohai und wieder Verschärfung und da jetzt, das Schlimme ist, jetzt kommen noch Bescheide zurück, die jetzt 3 Jahre alt sind oder beziehungsweise, nee, ich muss anders sagen, Verkäufe, die vor 3 Jahren getätigt worden sind, sind jetzt steuerlich erfasst, jetzt kommen die Bescheide und du stehst da und das Finanzamt sagt zu dir, ah, nee, also sorry, aber das können wir nicht anerkennen, diese Restnutzungsdauer, denn damals, und das ist momentan tatsächlich der absolute Lieblingsspruch, denn es ist ja nicht besichtigt worden von dem Gutachter. Tatsache ist, dass es zu dem Zeitpunkt, als diese Gutachten gemacht worden sind, und ich habe mich da kurz geschlossen mit einigen anderen Kollegen, dass das einfach nicht Vorschrift war. Ja? Es war nicht Vorschrift, ist auch übrigens heute noch nicht. Jetzt macht es jeder, weil ich meine, man will sich jetzt da nicht unbedingt die Blöße geben. Es ist aber, wie gesagt, öfter gewesen, dass man das nicht gemacht hat. Aber man hatte in der Regel natürlich genügend Bildmaterial und man hatte Erfüllungsgehilfen vor Ort. Ja? Und das ist meistens auch belegbar. Eigentlich ist es immer belegbar, ja? Weil wenn du heute so ein Restnutzungsgutachten machst, dann brauchst du ja Material und dann hast du eben Fotos und Videos. Und es muss ja jemand gemacht haben. Also hast du Erfüllungsgehilfen vor Ort und das reicht auch. Aber momentan, wie gesagt, ist es jetzt gerade die große Ablehnung vom Finanzamt und du hast dann die erste Runde, dann haben sie mehr zum Bemängeln. Dann kommt die zweite Runde, da ist es immer noch drin und dann musst du halt einfach sagen, gut, Das lassen wir uns nicht gefallen, wir klagen. Du musst dir die Position des Finanzamtes vorstellen, für die rentiert sich's. Die haben keine Gerichtskosten, das ist denen vollkommen gleichgültig. Und wenn auch nur 2 von 10 abgeschreckt werden, weil sie sagen, boah, das ist es mir jetzt nicht wert für 1000 Euro im Jahr, oh, nee, das mache ich dann nicht, dann haben sie schon gewonnen. Dass sich diese 1000 Euro im Jahr halt dann auf 30.000 Euro irgendwann aufsummieren, weil da schaut man dann vielleicht eher nicht drauf. Schade. Aber wie gesagt, also beim Finanzamt finde ich es ganz wichtig, dass man da nicht locker lässt, dass man das alles sauber, wirklich sauber aufbereitet, dass man kein Schmu betreibt, sondern das, diese Lösung so macht, wie sie ist. Natürlich nach dem Verfahren, wie es dir zu Pass kommt, nochmal, du darfst Steuern sparen, das ist ganz klar. Aber ansonsten, dass es vor Ort besichtigt wird. Und wenn du, meistens lasst ihr ja dann bei der Aufteilung so ein Kurzgutachten machen, wo das drinsteht, ich meine, das kostet nicht die Welt, das ist eine ganz andere Hausnummer, das andere sind wir beim Zehnfachen und dann ist es begründet und mein Gott, da muss halt der Gutachter dann hinfahren, das ist halt so. Also ich bin sehr gespannt, was aus diesen Paragraphen 9b StDV wird, ob diese Verordnung sich wieder aufschwingen wird über das Gesetz, wie wir das schon mal eben hatten, oder ob das wieder abgeschwächt wird. Wir wissen es nicht, wir warten mal ab. Ansonsten mach es jetzt schon, es kann dir nur helfen. Sollte das Finanzamt es dann tatsächlich nicht anerkennen oder Rückfragen haben, dann musst du es so aufbereitet haben, dass du die Fragen gut beantworten kannst und wirklich damit auch durchkommst. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir gute Käufe. Bis in 14 Tagen. Ciao, ciao.